Wunderschönen guten Morgen, herzlich willkommen an der VFMG-Konferenz zum Thema Reif im Glauben, standhaft leben. Besonders begrüßen möchten wir heute Tagesgäste, die extra für heute hierher gereist sind und natürlich die daheim, die im Livestream dabei ist, vielleicht in deiner Gemeinde oder auch einfach bei dir daheim.
Ja, so schön und so gut, dass ihr alle zusammen da seid. Und wir freuen uns, einfach den Morgen mit euch zu verbringen, egal ob hier auf St. Chrischone, daheim auf dem Sofa im Pyjama oder irgendwo in der Gemeinde. So cool, dass ihr mit dabei seid. Das ist meine Frau, Tina, ich bin der Christoph Iniger und wir haben die Ehre, euch heute durch den Morgen durch zu begleiten. Und uns ist es einfach extrem wichtig zu sagen, hey, es soll ein Moment sein, wo wir gemeinsam dem Jesus begegnen. Wie wir im Opener gehört haben, hat er den Himmel verlassen, ist das Wort Mensch geworden. Wir haben seine Herrlichkeit dürfen sehen. Und jetzt haben wir Zugang zu ihm und dürfen ihm begegnen. Und das werden wir ganz am Anfang einfach zusammen beten. Es geht um Jesus. Er soll im Zentrum stehen und ihn wollen wir gross machen, ihm wollen wir begegnen. Wir stehen doch zusammen auf zum Gebet. Und Jesus, danke, dass du jetzt da bist. Hier vor Ort, irgendwo in der Schweiz, in diesen Gemeinden, in diesen FMGs, aber auch bei uns daheim auf dem Sofa. Und wir in der Sehnsucht, dir zu begegnen, deine Herrlichkeit zu sehen. Und danke, dass du jetzt einziehst mit deiner Gegenwart, egal wo wir sind. Ja, es ist so ein Privileg, dich dürfen zu haben, dich dürfen zu kennen. Und danke, dass du heute Morgen durch deinen Geist wirkst in jedem einzelnen Herzen. In deinem Namen, Jesus. Amen.
Ihr dürft gerne wieder anhocken. Ja, ein paar haben schon am Freitagabend gestartet hier. Sie sind schon dann am Abend angereist. Und wir haben ihr ein bisschen über überschaubare Gruppen dürfen eine erste Messing, die eine Aussage hat gemacht, Gott liebt uns in dem Zustand, wo wir uns gerade befinden. Was für eine Aussage, dass Gott in seiner beständigen Gnade und in seiner übernatürlichen, bedingungslosen Liebe sich zu uns runterbeugt und uns einfach liebt mit all unseren Fehlern und unseren Unzulänglichkeiten.
Ja, neben vielen interessanten Workshops, Plenums, haben wir wirklich eine starke Zeit erleben eben rund um das Thema Reife. Und warum das Thema Reife als Vorstand, wie wir das auch schon gehört hier, aber vielleicht für euch daheim in den Gemeinden, in den Livestreams, träumen wir von reifen Gemeinden. Und wir haben gemerkt, reife Gemeinden gibt es dort, wo reife Christen sind. Und da, wo reife Christen sind, finden Menschen zu dem Jesus. Und davon träumen wir. Das wollen wir sehen, wie reife Christen in diesen Gemeinden sind, wo wir uns dürfen multiplizieren. Darum haben wir das Thema vertieft und schon ganz viel dürfen lernen. Einerseits habe ich dann so einen Kochtopf mitgebracht. Das ist ein Bild, das uns begleitet hat. So, jetzt, was ist das mit dem Kochtopf? Die schon dabei waren, die wissen es ein bisschen. Die anderen tue ich kurz einleiten. Der Kochtopf symbolisiert irgendwo so ein bisschen unser Innerste vom Leben. Oftmals sieht man so ein bisschen nur das von außen, das, was drumherum ist. Aber die Frage ist so, was ist in unserem Herz? Was ist in unserer Seele? Was ist denn da drin? Schmeckt es dir wirklich gut? Sind da Früchte vom Geist drin oder fühlt es? Und wir sind wie eingeladen worden, so ein bisschen den Deckel zu öffnen und reinzuschauen, zusammen mit Jesus, was da drin ist und herzuschauen und vielleicht zu merken, oh, das ist schon ein bisschen von der Decke, die ist schon ein bisschen voll. Und mit Jesus Veränderungsprozesse zu gehen. Und früher oder später kann es eben auch passieren, wenn wir das nicht machen, reinschauen, dass unser Dach läuft. Und dann wird es nicht so schön, dann ist es grusig. Aber es ist eine Einladung da, mit Jesus durch seinen Geist einen Veränderungsprozess zu gehen. Uns hat begleitet und gleichzeitig haben wir auch gelernt, dass reife Persönlichkeiten eigenständig sind, eine Meinung können haben, ihre Meinung dürfen teilen, aber auch beziehungsfähig sein. Und das ist so das, was wir gehört haben, so ein bisschen als Einleitung, als Repetition für uns hier, aber vielleicht auch als Einblick in die daheim oder in den Gemeinden zuschauen.
Ja, und wir haben so immer wieder lustig gehabt. Wir haben immer wieder auch starten in die Sessions rein, mit einer Interaktion. Und das wollen wir auch heute Morgen wieder machen. Wir haben ein paar Fragen mitgenommen. Eigentlich ein Reifetest, aber den muss man wirklich von der humorvollen Seite her anschauen. Und wir starten mit der ersten Frage und erklären auch dabei, wie das funktionieren wird. Die erste Frage ist, wann betest du am meisten? Wenn alles gut läuft, zur Sicherheit, wenn ich etwas brauche, wenn der Pastor überzieht, immer oder nie, kommt darauf an.
Genau, es geht ja darum, dass ihr auch ein bisschen warm werdet im Thema, aber auch physisch. Und darum, wenn ihr für Antwort A seid, dürft ihr einfach so eine anbetende Haltung einnehmen. Wer für Antwort B ist jeweils, kann so die Bibel in die Hand nehmen oder die Bibel symbolisieren, wenn ihr sie nicht dabei habt. Oder Antwort C ist Jesus Christus. Er hat immer offene Arme so. Und Antwort D ist wirklich so ein bisschen ein demütiger Blick, Kopf nach unten. Darum gehen wir schnell weiter in die zweite Frage. Und die geht so.
Vielleicht steht ihr einfach mal auf, dann seid ihr ja, genau, schon parat.
Oder hey, auf dem Sofa kann man auch aufstehen oder in der Gemeinde, genau. Also du gehörst im Gottesdienst zum fünften Mal der gleichen Bibelvers. Und du denkst, Antwort A, schon wieder. B, vielleicht will mir Gott etwas sagen. C, kann ich jetzt die auswendig. Oder D, ich checke nochmal, ob das wirklich stimmt. Jetzt dürft ihr das mitmachen und wir sehen da, ja, ihr seid so nicht so entscheidungsfreudig. Das ist auch der Punkt der Entscheidung und das trainieren wir heute auch ein bisschen.
Ja, das sieht schon mal spannend aus. Sehr gut, merci vielmals. Wir gehen zur nächsten Frage. Was bringt dich ins Wanken? Theologische Diskussionen? A. B. Der Lobpreisleiter mit Gitarre oder Piano, auf D durchschleifen, C, mein Alltag, D, nichts. Ich bin wie ein Fels, ausser bei WLAN-Ausfall.
Du darfst schnell mitmachen, genau. Ja, ich sehe da ganz unterschiedlich.
Vielleicht C's haben wir. Jawohl.
Wir gehen gerade in die nächste Frage, und zwar deine stille Zeit. Die ist so still, dass sie gar nicht stattfindet. Die ist am besten mit lauter Lobpreismusik. Der Moment, wenn alle anderen schlafen. Oder die täglichen Anker, meistens.
Da haben wir viele demütige Leute. Das ist schön. Wir gehen zur nächsten Frage. Was bedeutet standhaft Glauben für dich persönlich? A. Jeden Sonntag in die Kirche gehen. B. Nicht aufgeben, auch wenn ich nicht alles verstehe. C. Meine Zweifel mittragen, aber nicht wegschieben. D. Kämpfen wie der Jakob. Sehr schön. Danke vielmals. Wir gehen weiter.
Ja, wir nehmen noch ein paar und dann können wir dann so langsam mit Auswertung hineinkommen, so, was das mit sich hat. Was tust du, wenn du geistlich durchhängst? Worship an, möglichst laut. Pause machen und Gott möglichst nicht ausladen, mit anderen darüber reden oder alles davon und schocken. Wir sehen da auch viel Unterschiedliches und eben nehmen es nicht zu ernst, auch kein Falsch und kein Richtig in diesen.
Aber ja, es gibt ein paar, die gerne Schocke haben, habe ich jetzt genau gesehen. Wir gehen zur nächsten Frage. Wie gehst du mit Bibelstellen um, die du nicht verstehst? A. Bist du der Googler? Oder wartest du, bis jemand erklärt? B. Ich blätter einfach weiter. Wird schon irgendwann Sinn machen. C. Ich schreibe sie auf und bete darüber. Oder D. Ich diskutiere mit Gott. Und manchmal verliere ich.
Da sehen wir wieder viel C. Ich weiss nicht, wie es daheim auf den Sofas in den Gemeinden aussieht, ob sich die Nachbarn schon fragen, was sie da vor dem Bildschirm machen. Ich glaube, ich würde sagen, wir gehen langsam mit Auswertung. Ihr habt euch jetzt gemerkt, welche Antworten ihr am meisten habt gewählt. Also, und jetzt kommt die Auswertung. Und zwar, hast du mehrheitlich A? Das heisst, Frucht ist am Reifen, noch ein bisschen sauer, aber voller Potenzial. Hast du Mehrheit B, das heisst, du bist sturmfest, nicht ganz perfekt, aber mit gutem Wurzelwerk. Hast du mehrheitlich C, dann bist du so ein Glaubensopa, aber noch ein bisschen, oder Oma, noch ein bisschen in Ausbildung. Hast du mehrheitlich D, dann solltest du unbedingt den nächsten Gottesdienst wieder besuchen. Genau. Sehr gut, danke vielmals fürs Mitmachen. Ihr dürft wieder Platz nehmen.
Ja, und jetzt freue ich mich, dass wir bereits jetzt schon einsteigen in ein Referat mit dem Thomas Harry. Er ist Theologe, Pastor, Dozent am TDS Aarau. Er wohnt mit seiner Frau Karin im Kanton Aargau und hat 3 erwachsene Kinder. Thomas Harry, es ist so schön, bist du bei uns. Haben wir gestern schon von dir lernen und dürfen wir auch heute dich noch mal geniessen und uns herausfordern von dir. Herzlich willkommen. Gebt ihm doch einen herzlichen Applaus.
Ja, danke vielmals, dass ich gestern und jetzt heute noch mal bei euch sein. Es war für mich ein Vorrecht, bekannte Gesichter wieder zu sehen, Unbekannten zu begegnen. Und ich hatte doch gerade, dass ihr eine ganz tolle Atmosphäre hier miteinander. Und das freut mich einfach jedes Mal. Da gehe ich immer auch als beschenkter Mensch heim. Ja, und manchmal kommt alles anders, als man gemeint hat. Kennt ihr das? Manchmal verwünscht einem irgendetwas im Leben oder in der Gemeinde. Und heute am Morgen geht es mir ganz besonders um die Gemeinde. Manchmal verwünscht uns auch in dem, was in der Gemeinde passiert, etwas so wie auf dem linken Fuß. Ich möchte mit euch, danke vielmals, dass du mir da noch mein Werkzeug bringst. Merci. Ich möchte mit euch in den Text hineinschauen, in der Apostelgeschichte, wo auch eine Gemeinde etwas erlebt, was sie auf dem linken Fuß verwünscht. Sie hat nicht mit dem gerechnet. Es geht, um ein bisschen Kontext zu geben euch, es geht um den Apostel Paulus. Er ist auf seiner 3. Missionsreise. Er ist auf dem Rückweg. Er will auf Jerusalem. Allerdings ist das für ihn dann doch nur eine Zwischenstation. Er möchte eine Kollekte, er möchte Geld bringen, wo die heidenchristlichen Gemeinden, die entstanden sind, im Mittelmeerraum gesammelt haben für die notleidende Gemeinde in Jerusalem. Dort hat es Not gegeben, materielle Not, starke, und die Gemeinden haben beschlossen, unter der Federführung von Paulus, wir unterstützen sie als unsere Geschwister. Also er will die Kollekte nach Jerusalem bringen, aber eigentlich will er nach Rom. Er war nämlich noch nie in Rom gewesen und er möchte nicht nur nach Rom, sondern, ich weiß nicht, ob gerade Winter war, er möchte auf Spanien. Er möchte also die Tee, wo das Evangelium noch nicht das Evangelium die Tee bringen. Und dann passiert Folgendes kurz vor Jerusalem. Wir lesen miteinander den Text. In Apostelgeschichte 21, ab Vers 8. Am nächsten Tag brachen wir auf, kamen nach Caesarea, gingen in das Haus des Evangelisten Philippus, der zu den 7 gehörte, und wir blieben bei ihm. Dieser hatte 4 Töchter, prophetisch begabte Jungfrauen. Wir waren schon mehrere Tage dort, als von Judäa ein Prophet mit Namen Agabus zu uns herabkam. Der kam auf uns zu und jetzt kommt eine ganz dramatische Situation. Am besten stellt ihr es euch ganz, ganz wörtlich vor. Wahrscheinlich mitten im Gottesdienst ist das passiert. Der kam auf uns zu, nahm den Gürtel des Paulus, band sich Hände und Füße damit und sagte, so spricht der Heilige Geist. Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem auf eben diese Weise fesseln und in die Hände der Heiden geben. Und als wir das hörten, baten wir ihn, unterstützt von den Jüngern, die dort wohnten, nicht nach Jerusalem hinaufzuziehen. Und dann entgegnete Paulus, was soll es, dass ihr klagt und mir das Herz schwer macht? Ich bin bereit. Ich bin bereit, mich in Jerusalem nicht nur fesseln zu lassen, sondern auch zu sterben für den Namen des Herrn Jesus. Und da er sich nicht umstimmen ließ, wurden wir ruhig und sagten, des Herrn Wille geschehe. Das ist eine unglaublich dramatische Geschichte. Da führt also jemand nicht einfach eine Pantomime auf im Gottesdienst, sondern er meint es todernst. Und das, was er vor der Arzt auflüpft, so ein bisschen zur Einstimmung, damit sich alle wohlfühlen, sondern es entsteht sofort eine Verunsicherung. Es rüttelt die Leute auf, die da sind. Und dann bleibt es nicht bei dieser einen Irritation, sondern es entsteht eine zweite Irritation, nämlich, dass jetzt die Leute sehr, sehr unterschiedlich auf das reagieren, was sie da sehen. Die meisten, die Gemeinde in Caesarea, die verschrickt und sagt, Paulus, hast du gemerkt? Das ist eine Warnung, du darfst nicht auf Jerusalem. Und der Paulus, der scheinbar das einfach in den Wind schlägt und sie ignoriert, so bekommt man den Eindruck, sich weigert, so darauf zu reagieren, wie die alle anderen sich eigentlich einig sind, dass er sollte. Ich weiss nicht, wenn du das letzte Mal erlebt hast, dass in einer Gruppe, wo du bist, in deinem Umfeld, es könnte Familie sein, aber ich denke jetzt ganz besonders auch an Gemeinden, dass da etwas Ähnliches passiert ist. Jetzt nicht gerade vielleicht mit so einer dramatischen Fesselung mit dem Gottesdienst, aber irgendetwas Unerwartetes, wo Aufregung ausgelöst hat, wo Stress ausgelöst hat, wo Unsicherheit angefangen hat, um sich zu greifen. Vielleicht, weil irgendjemand eine ganz schwierige medizinische Diagnose bekommen hat. Es gibt verschiedene Gründe, warum das passieren kann, dass das mehrere Leute dann sehr betroffen macht. Jemand verliert seine Stelle, eine Ehekrise. Oder eben, was in Gemeinden ja nur ganz selten vorkommt, aber hier und da doch ein Konflikt. Eine theologische Meinungsverschiedenheit. Oder ein Finanzloch. Kennst du ein aktuelles Beispiel, wo du würdest sagen, ja, ich mag mich erinnern, oder ja, vielleicht hocken wir sogar mit drin in so einer Situation. Da ist eine Verunsicherung, da ist eine Spannung, da kommen wir unter Stress, aufgrund von dem, was da passiert. Kannst du das rekonstruieren, was genau ist da passiert und wer betrifft das und wer kommt in Aufregung und wer ist jetzt verunsichert? Ein kleines Experiment jetzt. Wenn ihr mögt, erzählt doch einmal ganz, ganz kurz. Ihr könnt es ja auch ein bisschen verklausulisieren, wenn ihr nicht möchtet, dass man sofort weiss. Aber ach, was wollen wir da einander vormachen? Wenn ihr euch an so eine Situation erinnert, erzählt euch doch kurz einmal, was ist da passiert? Warum ist so eine Verunsicherung entstanden? Was war der Punkt gewesen? Und wie haben die Leute auf das reagiert? Vielleicht du selber, wie hast du darauf reagiert? Ich gebe euch eine Minute, anderthalb Minuten Zeit, dass ihr kurz könnt miteinander austauschen könnt. Und die daheim, die stehen jetzt auf und holen sich einen Kaffee. Und fragen vielleicht doch ihre Familie, ihre Frau. Wo haben wir das als Familie vielleicht einmal erlebt? Also, es ist eure Zeit. Gut. Also, es gibt die Situationen und es gibt sie ja oft häufiger, als wir uns das wünschen. Wisst ihr, was passiert, wenn in eine Gruppe, sprich in eine Gemeinde, aufgrund von irgendwelchen Umständen so ein Unruhemoment hineinkommt? Was passiert denn? Was löst Stress aus in einer Gruppe? Es löst einen sogenannten Domino-Effekt aus. Also das heisst, es fängt irgendwo an einem Punkt an, vielleicht bei einer Person oder bei zwei, drei Personen, da ist irgendein Ereignis, da entsteht eine Unsicherheit. Die Person gibt dem bewusst oder unbewusst laut oder leislich Ausdruck und wünscht sich ja wahrscheinlich, dass andere irgendwie jetzt helfen können oder etwas unternehmen. Andere nehmen das wahr, nehmen das auf. Und dann kann es eben passieren, und es passiert relativ oft, dass plötzlich andere von dieser Verunsicherung mit betroffen sind, auch verunsichert werden, dass sie auch Stress bekommen und sagen, ja, ist eigentlich wahr. Ja, warum haben wir nicht schon lange? Ja, das sollten wir doch jetzt. Also, es ist wie bei dem Domino, wo wir daheim viel gespielt haben und einfach die ganze Stube aufgestellt mit Dominosteinen. Und dann der schöne Moment, wenn du den äußersten kippst und dann hoffentlich fallen alle um. Und so etwas Ähnliches kann eben passieren in einer Gemeinde, und das ist dann nicht ganz so lustig wie beim Dominosteinchen-Kippen, dass eben auf einmal die Unsicherheit um sich greift, auf andere übergreift und sie fangen an zu wanken und sie kippen und sie nehmen gerade wieder jemand anderen auch noch mit, der kippt, und dann die Gruppe. Und so ist es, so meine ich, in unserem Text in der Apostelgeschichte auch, dass innerhalb von wenigen Minuten und Sekunden, der Text ist ja nur kurz, dass da ganz viele Leute kippen. Aber das muss nicht sein. Es wäre möglich, den Domino-Effekt zu stoppen. So wie hier in Caesarea. Wir werden nachher sehen, dass der Domino-Effekt dann doch gestoppt wird, noch rechtzeitig, durch Paulus. Und jetzt kommt die gute Nachricht. Ich möchte ja den Text ins Gespräch bringen, im Blick auf dich, im Blick auf deine Gemeinde. Jetzt kommt die gute Nachricht. Und das ist ja schon ein bisschen eine Vorwegnahme von dem, was ich nachher ein bisschen mehr ausführen will. Vielleicht bist du die Person, wo der Domino-Effekt stoppt. Oder ich tue es sogar noch ein bisschen zuspitzen. Ich glaube, dass Gott möchte, dass du die Person bist, wo hilft, mithilft, dass die Dominosteine jetzt nicht einen nach dem anderen unkontrolliert fallen. Du könntest die Person sein. Und jetzt denke ich, ja, alle, aber nicht ich. Nein, du könntest die Person sein. Weil Gott dich möchte brauchen, dass sich irgend in einer Situation, wo so eine Unruhe entsteht, wieder davon Ruhe entsteht. Wie könnte das passieren? Ich möchte dir zeigen, auf was du kannst achten dabei, damit eben tatsächlich du könntest die Person sein, die hilft, dass da nicht die Steine alle fallen. Und wie das gelingen kann, das zeigt unser Bibeltext sehr schön. Also schauen wir nochmal ein bisschen rein in den Text. Keine Geschichte, da kommt der Prophet mit einer schwierigen Nachricht. Und die Gemeinde reagiert, Dominosteine fangen an zu fallen. Und dann steht der Paulus auf und sagt etwas Irritierendes, und was eigentlich auch im Widerspruch steht zu dieser Prophetie, beziehungsweise nicht im Widerspruch, aber er handelt nicht demgemäß, wie die Gemeinde in Caesarea denkt, dass er müsste handeln. Wir schauen das ein bisschen genauer an. Also, eins nach dem anderen. Wir haben festgestellt, und ich werde es nochmal sagen, eine Störung oder Verunsicherung in einer Gruppe, in einer Kirche, wirkt ansteckend. Irgendein Ereignis, da kommen emotionale Prozesse in Gang. Irgendjemand ist aufgewühlt, hat Stress, und wenn jemand in einer Gruppe Stress bekommt, dann kannst du davon ausgehen, dass es gar nicht so lange dauert, dass andere auch den Stress empfinden. Vielleicht schon nur, weil die gestresst ist, sind sie auch gestresst, also weil sie sich stresst, dass es die stresst. Je nachdem, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Und da fängt es an mit der Ankündigung vom Agabus. Man wird den Paulus festnehmen und die Gruppe kommt in Panik. Und sie sagen dann in Vers 12, wir baten ihn eindringlich, unterstützt von den Jüngern, die dort wohnten, Paulus, gang bitte nicht auf Jerusalem. Siehst du, hörst du, dass der Heilige Geist dich warnt? Wo immer also so etwas passiert, entsteht Stress. Und wir können den Stress auch als rote Zone bezeichnen. Menschen geraten in eine rote Zone. Das ist die Stresszone. Ich habe das hier so versucht darzustellen. Der Mensch ist mehr oder weniger ein neutrales Wesen, wenn alles okay ist oder wenn das Leben so normal ist. Aber ja, es kann plötzlich sein, dass dich ein Zustand in eine ja, sagen wir mal, in eine rote Zone versetzt. Was ist die rote Zone? Wenn du in der roten Zone bist, und das trifft jetzt nicht alles auf den Bibeltext zu, sondern ganz, ganz allgemein, rote Zone, ich versuche das zu beschreiben. Das heißt, was hat jetzt der gemacht und warum hat er jetzt das gemacht? Hat er Fehler gemacht? Du versuchst, andere zu beeinflussen. Das haben wir sehr schön da in unserem Text. Du neigst zu unbedachten Spontanreaktionen. Das ist übrigens mehrfach genannt worden, dort hinten, wo man hat können notieren gestern. Wie würdest du eine unreife Person beschreiben? Unüberlegte Schnellschüsse. Ja, das ist rote Zone. Höhere Emotionalität, Zorn, Angst, Panik. Du bist dünnhütig, du bist sehr schnell enttäuscht, du bist gelähmt, du fühlst dich ratlos, du forderst etwas ein, du übst Druck aus. Willst du davon laufen? Wir haben ja gestern auch schon so ein bisschen über das Thema geredet, aber ein bisschen in einem anderen Zusammenhang. Verbissenheit, Humorlosigkeit ist in der roten Zone. Du machst Vorwürfe, du klagst an, du forderst, du verurteilst, du denkst schwarz-weiß, du hast das Bedürfnis nach einer schnellen Lösung. Das ist eine rote Zone. Wann bist du das letzte Mal in der roten Zone gewesen? Vielleicht war es heute am Morgen gewesen. Es braucht manchmal nicht viel und man ist ganz, ganz schnell in der roten Zone. Und typisch für die rote Zone ist, dass man in der Regel irgendeinen Versuch macht, andere in das hineinzuziehen oder irgendwie das loszuwerden. Man nimmt also auf eine Art und Weise andere an Bord. Ist ja logisch, wenn du unter Strom stehst und du bist so allein und dir selber überlassen, das ist unangenehm. Also irgendwie gibst du dem Ausdruck, andere sollen jetzt etwas machen. Du hast Druck. Und wenn du selber nicht fertig wirst mit dem Druck, dann suchst du Linderung. Und unbewusst suchst du dann oft, indem jetzt irgendjemand etwas machen sollte, damit es dir besser geht. Und ich sage nicht, das ist immer falsch, dass man Linderung sucht. Und zum Beispiel, wenn man in der roten Zone ist und Not hat und Stress hat und Angst hat, dass man dann zum Beispiel zu jemandem hingeht und sagt, du, das und das beschäftigt mich, beunruhigt mich, macht mir Angst, könntest du mit mir beten? Das ist eine super Idee. Das ist eine weise Reaktion, ist eine hilfreiche Reaktion. Aber nicht immer, wir gehen einen anderen Weg. Wir sagen, du, hast du schon gehört? Und was denkst du nicht eigentlich, da müssen wir endlich? Und schau, ich schicke dir jetzt mal das E-Mail. Denkst du jetzt nicht auch, wir sollten, und das geht doch so nicht. Das sind die Arten, wo wir quasi das weitergeben und andere reinziehen zu uns in die rote Zone, dass wir nicht so allein im Dreck hocken. Vor einigen Jahren, meine Tochter, was war sie, 15, 16, kommt sie von der Berufsschule heim. Tränen überströmt zur Tür. Ja, was ist passiert? Ja, meine Lehrerin. Okay, deine Lehrerin. Und dann irgendwie, wo dann die Tränen ein bisschen verebbt sind, aber sie sind immer zwischendurch wieder über ihre Backen gekugelt, hat sie erzählt von ihrer Turnlehrerin. Sie hat eine Lehre gemacht, wo man viel hockt dabei. Und hat Turnunterricht gehabt in der Berufsschule, hat eine neue Turnlehrerin bekommen, so eine fitte, junge, drahtige Frau, so direkt ab der Ausbildung, wo wahrscheinlich gedacht hat, die hockenden jungen Leute, die muss man ein bisschen. Und hat sie über so einen Leistungsparcours dirigiert. Und jetzt war das Problem von meiner Tochter, sie hat Rückenweh gehabt. Und sie hat tatsächlich Rückenweh gehabt, wir haben das gewusst, wahrscheinlich Wachstumsschmerzen. Und sie hat dann versucht, mit ihrer Lehrerin eine Lösung zu finden, dass sie da nicht den ganzen Parcours machen müsste, gewisse Übungen nicht. Und ihre Lehrerin hat wahrscheinlich gefunden, das ist wieder so eine, die knäuft, ich kenne die. Nein, du machst das, das tut dir gut. Und hat sie über den Parcours gejagt. Und meine Tochter, sie hat ein ganz starkes Gerechtigkeitsempfinden, hat gefunden, das geht gar nicht und kommt jetzt brüllend heim und sagt zu mir, Papi, du musst deren anrufen. Das geht nicht. Du musst ihr sagen, dass das nicht geht. Und sie hat mir ein bisschen erzählt und ich habe es so richtig vor. Sie sehe ihre Ambition und ihr Engagement sehr gut, sehr gut, aber nicht gespürig, sehr nicht gut. Und ich bin schon zum Telefon gelaufen und ich hatte ihr fast angerufen und habe dann aber das Telefon zurück auf die Station gestellt und habe gesagt, ich glaube, wir müssen einen anderen Weg suchen. Denn, und jetzt frage ich euch, was wäre unter Umständen passiert, wenn ich jetzt dieser Lehrerin angerufen hätte? Könnt ihr euch ein bisschen vorstellen? Also meine Tochter, rote Zone. Ich höre zu und werde langsam ein bisschen rot. Greife zum Telefon. Was passiert auf der anderen Seite? Sie kommt in die rote Zone. Was macht sie? Sie geht ins Lehrercafé und erzählt von diesen Eltern und von dieser Schülerin hier. Und was passiert bei denen, je nachdem? Die kommen in die rote Zone. Dann geht sie zum Schulleiter. Und zwei, drei andere gehen auch noch, weil sie kennen auch noch ein paar Sättige. Und die Schulleitung kommt in die rote Zone und dann gibt es Aussprachen. Und man versteht sich nicht. Also merkt ihr, wir könnten eigentlich eine ganze Schule sabotieren, wenn wir es richtig darstellen würden. Oder eine ganze Gemeinde. Das geht und es passiert nicht selten. Und ich weiss nicht, ob du das Klappern von der Dominosteine hörst. Eine und eine nach der anderen kippen. Man kann das auch Herdenpanik nennen. Es passiert bei Fluchttieren. Und wir haben gar nicht so wenig von denen. Vielleicht nennt uns Jesus darum Schaf. Ja, tatsächlich. Also, weil wir es schaffen, in unserer Verunsicherung auch andere Leute und ganz schnell in die Verunsicherung mit reinzunehmen. Und das ist eine ganz wichtige Erkenntnis an dem Punkt. Und der Stress weitergibt. Und wenn die anderen den Stress aufnehmen, dann reduziert sich der Stress nicht, sondern er multipliziert sich. Er vermehrt sich, er reduziert sich eben nicht. Er steckt an. Und genau das passiert in dieser Geschichte. Da ist ein Prophet, der zeigt etwas an und in einer kurzen Zeit sind alle in einer grossen Aufregung. Und sie fürchten sich um Paulus und vielleicht auch um sich selber. Den Leiter haben wir nachher nicht mehr. Und sie bitten ihn eindringlich, gang nicht. Rote Zone. Das Weitergeben vom eigenen Stress, Schreiben von irgendwelchen Briefen und E-Mail und WhatsApp-Nachrichten tragen in der Regel nicht zu der Lösung bei, die du dir wünschst, wenn du so etwas schreibst. Selten. Sie machen die Sache nur schwieriger. Und jetzt braucht es jemanden, der hier nicht mitmacht. Und damit will ich nicht sagen, dass wir nicht über Sachen diskutieren sollen. Damit will ich nicht sagen, dass es nicht wichtig ist, gewisse Sachen zu klären. Das sage ich überhaupt nicht. Es geht nicht ums Schweigen. Aber es geht darum, denn wenn du merkst, ich handle aus dieser inneren Aufregung, aus der roten Zone raus, dann gelingt es in der Regel nicht, dass du ein Teil der Lösung wirst, sondern dann bist du ein Teil des Problems. Es braucht jetzt jemanden, der sich nicht in das hineinlässt, reinzieht. Und ich sage es nochmal, es könnte sein, dass du die Person sollst sein. Was hilft in so einer Situation? Dass du dich nicht anstecken lässt. Dass du in Gott verankert bleibst. Das ist, was der Paulus hier macht. Er widersetzt sich dem Druck, den diese Gruppe hier auf ihn ausübt. Und das ist doppelt erstaunlich. Weil die betrifft ja gar nicht die Gemeinde in Caesarea. Die betrifft nur ihn. Es geht um ihn. Also der am meisten Grund hat, in die rote Zone zu fallen, ist er. Und er aber weigert sich, in diese rote Zone hineinzutrampeln. Warum macht er das? Warum agiert er, wie er agiert? Warum reagiert er, wie er reagiert? Es gibt offenbar etwas, wo ihm den Anlass gibt, jetzt hier nicht zu kippen. Und ich habe mich natürlich sofort gefragt bei dem Text, Paulus, bist du wirklich so ein sturer Kerl, wie man dir jemand einmal nachher sagt? Stur, das ist eine Prophetie, der Heilige Geist hat geredet. Und du sagst, das ist mir gleich. Ein bisschen auf Neudeutsch. Er sagt es nicht ganz so, aber wir können es so hören. Ist das Sturheit? Nimmt er die Prophetie zu wenig ernst? Stellt er sich gegen den Heiligen Geist? Sturheit oder stur bist du dann, wenn du mit dem Kopf durch die Wand willst. Stur bist du dann, wenn du aus Trotz handelst. Und das ist rote Zone. Aber wenn ich jetzt höre, was der Paulus sagt, habe ich nicht den Eindruck, dass er rote Zone in sich trägt, sondern er wird sich eher dagegen, in die rote Zone hineinzogen zu werden. Denn er sagt da im Vers 13, da entgegnete Paulus, was soll es, dass ihr klagt und mir das Herz schwer macht? Also er versucht gerade, mich da drin hineinzuziehen. Was wollt ihr denn da damit? Ich bin bereit, mich in Jerusalem nicht nur fesseln zu lassen, sondern auch zu sterben für den Namen des Herrn Jesus. Also er versucht ja gerade, sich zu wehren, dagegen dort hineinzuziehen. Und er sagt, ich bin bereit, mich nicht nur fesseln zu lassen, sondern auch zu sterben für den Namen Jesu. Er wehrt sich also. Und er verankert sich in etwas, was da ist bei ihm. Und ich habe mir überlegt, ja, warum sagt er das, was er sagt? Wie kommt er zu dieser Aussage, ich bin bereit? Und die Antwort findet er gar nicht in dem Text da. Sondern man muss für das ein bisschen zurückblättern. Darum ist es manchmal gut, wenn man einen Bibelvers verstehen möchte, dass man ein bisschen weiter vorne anfängt oder ein bisschen weiter liest. Vielleicht auf einmal erklärt sich etwas. In dem Fall erklärt sich etwas, nämlich Folgendes. In Kapitel 20, das Kapitel vorher, in einer Rede vor Ältesten von einer ganz anderen Gemeinde, sagt er Folgendes. Er sagt, seht, ich gehe jetzt nach Jerusalem. Ich bin gefesselt vom Heiligen Geist. Ich bin schon gefesselt, egal was die da in Jerusalem machen, ich bin schon. Aber nicht von römischen Soldaten, sondern vom Heiligen Geist. Ich bin sein Gefangener. Also was macht ihr mir Angst vor der Gefangenschaft? Ich bin schon. Ganz erstaunlich, was er da sagt. Ich bin gefesselt, ich bin gefangen. Und ich weiß nicht, wie es mir dort in Jerusalem gehen wird, aber eines weiß ich, in jeder Stadt, in die ich komme, kündigt der Heilige Geist mir an, dass in Jerusalem Verfolgung und Fesselung auf mich war. Die können wir dann auch noch ein paar fesseln. Doch was liegt schon an meinem Leben? Wichtig ist nur, dass ich bis zum Schluss den Auftrag erfülle, den mir Jesus, der Herr, übertragen hat, die gute Nachricht zu verkünden, dass Gott sich über die Menschen erbarmt hat. Also, ich bin ein Bündner, ich bin schon ein Bündner. Also Agabus, was du da zeigst, ist für mich nichts Neues, das kenne ich, ich bin ein Bündner. Aber ich bin nicht gebunden von römischen Soldaten, sondern vom Heiligen Geist. Und ich weiß, er ist da bei mir. Ich bin unter seiner Kontrolle. Das ist nicht eine negative Gebundenheit. Es ist einfach eine totale Verpflichtung und Zugehörigkeit. Ich bin ihm meine Solidarität, mein Ja, mein Mitgehen schuldig. Und ich werde mich darum nicht verstecken in Jerusalem. Denn ich glaube nicht daran, dass Menschen das letzte Wort haben über mein Leben. Ich bin ein Gefesselter vom Heiligen Geist. Nicht römische Soldaten haben das letzte Wort über mein Leben. Es ist unglaublich, was mir da, was uns da begegnet. An theologischer Überzeugung im Blick auf, welche Rolle können eigentlich Menschen in meinem Leben spielen und welche Rolle spielt der Heilige Geist in meinem Leben. Ganz eine tolle Geschichte. Er hat sich also zum Vertrauen auf Jesus entschieden. Und das erklärt, warum dass er die Prophetie nicht als Warnung versteht, sondern es ist eine Bestätigung. Es ist eine Bestätigung für ihn. Und alle anderen aber um ihn herum, die hören die Warnung. Also so viel zum Thema, wie du das gleiche Wort und Reden von Gott kannst völlig unterschiedlich interpretieren. Und by the way, wir lernen da etwas Entscheidendes über die Prophetie im Neuen Testament. Der die Prophetie überkommt, beziehungsweise der sie betrifft, der hat immer die Deutungshoheit. Und nicht der Prophet und nicht die anderen, die zulassen. Nur so sind Menschen, wenn es um Prophetie geht, davor geschützt, dass es Missbrauch gibt mit Prophetie. Der, was es betrifft, kann entscheiden, wie er es verstehen muss, ob es eine Relevanz hat, ob es keine hat, ob sie sie heute hat, ob sie sie 10 Jahre hat. Die Freiheit muss gewährt sein. Und die Freiheit hat der Paulus, entgegen allen anderen. Und so bleibt er stehen. Er ist der Dominostein, der nicht kippt. Er bleibt stehen. Anders gesagt, der Paulus ist in der grünen Zone. Das wäre nämlich die andere Möglichkeit. Oder grüne Zone, oder er versucht wieder den Weg zu finden in die grüne Zone. Und so weiter. Da gibt es jetzt auch ein paar Punkte. Was ist grüne Zone? Ich habe sie euch mitgebracht. Sie treffen nicht alle auf den Text zu, sondern sind ganz allgemein gemeint, aber einige passen dazu. Grüne Zone heisst, dass du dich verankerst in dem, was deine tiefste Überzeugung ist, was dein Glauben ist, dass deine Werte sind und du lässt dir das nicht schnell rauben. Das gibt dir Orientierung, Trost und Klarheit. Das passt super gut zu unserem Text. Du kannst darum auch besonderer auf Situationen reagieren. Du kannst dich auf das eigentliche Thema konzentrieren. Du kannst Eigenverantwortung übernehmen. Macht der Paulus da auch sehr schön. Du kannst deine Gefühle wohnen. Du kannst sie steuern. Du bist ihnen nicht einfach ausgeliefert. Da bist du nicht ziemlich ausgeliefert. Da nicht. Da kannst du auch sagen, welche Emotionen sind hilfreich und gut. Sind nämlich überhaupt nicht alle schlecht. Aber welche tragen jetzt nicht zur Lösung bei. Du kannst ruhig bleiben, präsent bleiben, in Beziehung bleiben. Erinnert euch an gestern. Du kannst lösungsorientiert handeln, du kannst Überempfindlichkeit loslassen, du kannst Zuversicht finden, kannst Humor wiederfinden, kannst aushalten, dass noch nicht alles gelöst ist. In der roten Zone, und da hat jetzt viel mit Gemeinden zu tun, laufen Leute davon und brechen Beziehungen ab. Oder bekriegen sich. In der grünen Zone bleiben sie zusammen. Das ist eine andere Ausgangslage. Und suchen gemeinsam miteinander nach Lösungen. Hat übrigens viel mit unserem Gehirn zu tun, aber das wollte ich jetzt gar nicht ausführen. Welcher Bereich vom Hirn ist jetzt aktiv? In der roten Zone ist es ein anderer Bereich, der für absolute Notfälle gedacht ist. Aber nicht unbedingt für eine einigermaßen sachliche Lösungsfindung. Darum grüne Zone. Aber Achtung, das heisst jetzt ja nicht, wenn der Paulus jetzt da so handelt, wie er handelt, oder wenn du in so einer Situation dich würdest entscheiden, bleiben zu stehen und jetzt nicht einfach im Gruppendruck nachzugeben, das bedeutet nicht, dass du nicht auf andere Menschen hörst. Das muss man vielleicht auch noch sagen. Dann eben wieder Sturheit, das wäre eigentlich wieder rote Zone. Aber du kannst unterscheiden. Das wäre eine Reife, können unterscheiden. Und das ist ja die Jahreslosung, die uns gegeben ist das Jahr. Prüft alles zum 1. Thessaloniker Kapitel 5 und das Gute behaltet. Du kannst schon auf andere hören, aber du kannst es prüfen, du kannst es einordnen und die Meinung von anderen wird dir nie zum Ersatz für eine eigene Klärung. Und vor allem der Rat von Menschen, die jetzt gerade in der roten Zone sind, der kann vielleicht einleuchtend klingen, aber er kann grundfalsch sein. Und darum lass nicht auf die Aufgeregten. Lass nicht auf die Druck machen. Los nicht auf die, die Druck haben, sondern auf die Besonnenen, auf die Erfahrenen, auf die Weisen. Los auf die Grünen. Und das meine ich jetzt nicht politisch. So haben übrigens eine ganze Reihe von Leuten, eine reife Menschen, porträtiert. Passt wunderbar zu dem Text. Tiefes Gottvertrauen und Gelassenheit. Weisheit, Gelassenheit, Leute mitnehmen können. Ja, das ist unser Text. So, also, sag, was du denkst, wenn du dich in so einem System, in so einer Gruppe, in so einer Gemeinde, in so einer Situation wiederfindest. Sag, was du denkst, auch wenn du der Einzige bist. Vielleicht braucht es jetzt gerade dich, damit da wieder eine Ruhe und eine Stabilität reinkommt. Und die Chance ist gross, dass Gott dich braucht, dass andere den Weg herausfinden aus der roten Zone, zurück in die Grüne. Das können wir wunderbar beobachten in diesem Text. Dieses Vorbild kann entscheidend sein, ob andere auch ruhig werden können und wieder vertrauen können. Die Festigkeit von Paulus in dieser Situation, in dem Stress, der hier entsteht, in dem Gottesdienst ja wahrscheinlich, ist erstaunlich, was sie bewirkt. Von Beruhigen, das Vorbild von Paulus scheint sie sie zu inspirieren, sie können sich an dem heben. Und so heisst es dann da im Vers 14, ich muss wieder zurück zu unserem Text, im Vers 14 heisst es dann, da er sich nicht umstimmen ließ. Also die haben mehrere Versuche gemacht, komm bitte zu uns in die rote Zone. Die haben offenbar mehrere Versuche gemacht und sind gescheitert. Und am Ende sind sie nicht röter geworden dabei, sondern da wurden wir ruhig. Ist das nicht interessant? Dass sie das offenbar ansteckt. Das heisst also, nicht nur Angst, Verunsicherung und Stress hat eine Art Dominoeffekt oder ist wie ein Virus, sondern Ruhe, Gelassenheit, Besonnenheit auch. Das kann auch eben anstecken. Und es braucht aber jemanden, wo man sich bei ihm anstecken kann. Wenn da keiner ist, wo du dich anstecken kannst, von dieser Ruhe, von dieser Gelassenheit, von dieser Weisheit, ja, dann kann sie ja auch nicht um sich greifen. Also, wenn es eine Person gibt, die anders reagiert, die bei Gott zur Ruhe kommt und wieder besonders reagieren kann, dann kann die ganze Gruppe davon profitieren. Und so heisst es dann, im Vers 14, im zweiten Teil, nicht nur wir wurden ruhig, sondern sie sagen sogar, des Herrn Wille geschehe. So, jetzt sind alle wieder da. Jetzt sind alle wieder da. Ich weiß nicht, wie viel Zeit das gebraucht hat. Sie sind wieder in der grünen Zone. Ich sage dem auch gerne, sie sind in der Psalm 23 Zone. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts fehlen. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Zur Ruhe am Wasser führt er mich. Und es gibt ja dann in dem Psalm auch eine rote Zone, im Tal des Todesschattens. Aber ich fürchte mich nicht, denn du bist bei mir. Der Umstand, wo ganz viele Menschen in eine rote Zone gehen, in der grünen bleiben, weil ich weiss, wer da ist. Das passt sehr gut zur Apostelgeschichte 21. Also, wenn du das nächste Mal erlebst, dass da gerade um dich herum eine Herdenpanik entsteht, dann denk dran, es könnte sein, dass Gott jetzt genau dich brauchen will. Genau dich. Dass du kannst mithelfen kannst, dass sich der Wind ändern kann. Und nicht, dass du etwas machen musst, denn, was dich überfordert. Aber wenn du ein Mensch bist, der dann vom Heiligen Geist geführt ist, dann könnte es sein, dass du, wenn du einen Moment innehaltest, wahrnimmst, dass er sagt, komm, ich helfe dir. Ich helfe dir, die Angst abzulegen, die jetzt dich auch verwünschen. Und ich helfe dir, den anderen zu helfen, wieder zur Ruhe zu kommen. Dazu mal, als meine Tochter heimgekommen ist und ich schon fast zum Telefon gegriffen habe, habe ich zu ihr gesagt, komm, wir probieren etwas anderes. Da hast du meinen Laptop, schreibe ihr ein Mail, frag sie, ob ihr miteinander reden könnt und mache einen Termin ab mit ihr und erkläre ihr deine Situation und dann wollen wir doch schauen, ob sie das nicht besser verstehen kann. Und meine Tochter hat sich gewunden, sie hat das Gefühl, nein, du Papi, du musst jetzt, komm bitte in meine rote Zone. Schlussendlich hat sie gemerkt, ich komme nicht gegen dich an. Nein, sie hat wahrscheinlich gemerkt, ja, wäre vielleicht doch nicht die dümmste Idee. Sie hat davon geschrieben, auf jeden Fall. Ich habe ihr meinen Laptop gegeben und ich habe ihr dann noch gesagt, gell, bevor du es abschickst, zeig es mir noch schnell. Und dann hat sie geschrieben. Ich dachte, die hätte sie 5 Minuten. Sie hat eine halbe Stunde an dem Text rumgetöckelt und sie hat geschrieben. Und ich habe schon gedacht, okay, eine Seite, zwei Seiten, was schreibt sie denn alles? Und dann hat sie gesagt, Papi, kannst du schauen? Irgendwann, da bin ich schauen und dort stehen 3 Zeilen. Also sie hat mehrmals ihren Text verarbeitet. Also sie ist beim Schreiben wahrscheinlich immer wieder einmal ein bisschen, sie hat sich aber bemüht. Jetzt und ganz sachlich geschrieben, heute ist das vorgefallen, sie wissen das und ich habe mich nicht gerecht behandelt gefühlt, ich würde gerne mit ihnen darüber reden. Können wir uns treffen? Und ich habe gesagt zu ihr, du hast das super gemacht. Senden. Und dann hat sie es geschickt. Und es ist nicht lang gegangen, ist eine Antwort zurückgekommen. Liebe Johanna, vielen Dank für dein Mail. Ja, das stimmt. Wir hatten heute ein bisschen Stress. Lass uns darüber reden. Dann und dann, so und so. Ich habe gesagt, siehst du, super, du kannst das. Ich glaube, dass du das kannst. Versuch sie zu verstehen. Und sorge dafür, dass sie dich versteht. Dann ist der Tag gekommen, wir haben betet für sie natürlich, klar, ein bisschen Aufregung. Und wie kommt das raus? Gibt es jetzt doch da vielleicht noch so eine Schuldramatik? Sie kommt heim zum Gartentürli, zu der Wohnung, pfeifend. Was gibt es am Mittag? Und ich, Johanna, wie ist das gewesen? Ach, gut, wir haben ein gutes Gespräch, wir haben es schon verstanden. Okay, sehr gut, wunderbar. Also, manchmal braucht Gott eine 14-Jährige, eine 15-Jährige, um in ein System, das aufgeregt ist, und sie selber natürlich auch, wieder eine Klarheit und eine Ruhe drin zu finden. Und die beiden haben es nachher scheinbar ganz gut miteinander. Also, könnte das auch etwas sein für dich? Ja, Gott möchte, dass du die Person kannst sein, die hilft in deiner Gemeinde, dass dort, wo Aufregung entsteht, wieder darf der Shalom von Gott einkehren, der Frieden. Ja, und es braucht dann vielleicht Lösungen, man muss vielleicht diskutieren und vielleicht wird es ein bisschen hitzig, alles okay. Aber mit Respekt, mit Wohlwollen, mit Liebe, mit Verständnis, gefesselt und gebunden vom Heiligen Geist. Amen.